Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Chefredakteurin von Moviepilot. Ich halte mich in meiner Freizeit sehr, sehr gerne in Westeros auf und das konnte ich in den letzten 8 Wochen auch wieder tun. Denn House of the Dragon ist gelaufen, 8 Folgen sind durch. Es ging irgendwie schneller, als man dachte, die 2. Staffel, und dann war es schon wieder vorbei und jetzt heißt es wieder 2 Jahre warten. Um das alles zu verkraften, zu besprechen, hier bei Streamgestöber bin ich nicht allein im Moviepilot-Studio, sondern mir gegenüber sitzt ein Gast zum ersten Mal hier bei Streamgestöber, und zwar Bea Osuchi. Hallo Bea, wer bist du?
Hallo.
Sag es mir.
ja, surprise, ich bin Bea. Ich bin jetzt seit einem Monat, auf den Tag genau, seit einem Monat in der YouTube-Abteilung von Moviepilot. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über House of the Dragon reden darf.
Und du hast auch alle Bücher gelesen, oder?
Ja, tatsächlich. Also alle der, also ich habe Fire and Blood und die Game of Thrones Bücher gelesen. Es gibt ja dann noch mal ganz viele, die noch die Lore irgendwie weiter entdecken. Die habe ich noch nicht gelesen. Betonung liegt auf noch. Aber ja, was das angeht, da bin ich gewappnet.
Hier schon mal die erste Spoilerwarnung, nur damit alle Bescheid wissen. Wir sprechen jetzt über die 2. Staffel von House of the Dragon. Schaut sie am besten, bevor ihr diesen Podcast hört. Ich glaube, da macht er auch ein bisschen mehr Spaß.
Wahrscheinlich.
Und viel Spaß damit. Bea, ich finde, es ist wichtig, dass man am Anfang 2 Dinge über einen Menschen weiß, bevor man über irgendwas spricht, was mit erstens Game of Thrones und zweitens House of the Dragon zu tun hat. Deswegen eine Frage gleich am Anfang, damit die HörerInnen und ich Bescheid wissen. Staffel 8 in einem Satz.
In einem Satz? Noch nie in meinem Leben habe ich mich mehr betrogen gefühlt.
Ja. Okay. ja, mein einer Satz, ja, ich mochte die mit Abstrichen. Punkt.
Sehr glaub, diplomatisch von dir.
Gut, ich glaube, ich bin nicht so ein großer Fan wie dein YouTube-Kollege Hardy.
Hardy geht dafür ins Feuer, glaube ich.
Okay, ich gehe dafür nicht ins Feuer, aber ich fühlte mich gut unterhalten. So, wir schließen hier mit Staffel 8 als Thema an diesem Podcast ab. 2. wichtige Frage, gerade glaube ich für House of the Dragon. Ich kann ja gleich mal als erstes antworten, und zwar lautet die Frage, bist du Team Green oder Grün oder Team Black oder Schwarz? Meine Antwort wäre ursprünglich wahrscheinlich immer Team Black gewesen, aber Aemond ist so cool in dieser 2. Staffel, dass ich ernsthafte Gefühle für einen Massenmörder empfinde. Wie stehst du dazu, Team Green oder Team Black?
Also ich kann deine Zuneigung zu Aemond verstehen. Aber nach wie vor bin ich Team Black. Obwohl es bei mir, glaube ich, wenn mich jemand auf die Seite der Grünen ziehen könnte, dann eher Otto Hightower.
Wenn er nicht gerade in irgendeinem Verlies steckt.
Ja. Ja. Wer hätte das wissen können, ne? Aber nee, eigentlich immer Team Black.
Gut, dann wisst ihr da draußen Bescheid, dann weiß ich Bescheid, mit wem ich das hier zu tun habe. Eine Staffel 8-Hasserin offenbar. gut, ich lasse das. Hier kommt meine 2. Spoilerwarnung. Wir werden jetzt über die 2. Staffel von House of the Dragon sprechen, inklusive auch des Finales, was hier am heutigen Montag, an dem wir aufnehmen, quasi gerade gelaufen ist. Wir werden nicht die Zukunft der Serie spoilern, obwohl wir die Bücher bzw. das Buch kennen. Fire and Blood, Feuer und Blut. Aber ihr müsst euch natürlich auf Spoiler für das Finale gefasst machen. Bevor wir aber uns in den Gassen von King's Landing verlaufen, habe ich noch ein paar Worte zu unserem Sponsor für euch.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV+. Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Nun ist es gelaufen, 8 Folgen. Was war denn so deine Hoffnung am Anfang für die zweite Staffel von House of the Dragon? Weil ich glaube, wir hatten ja insgesamt fast zwei Jahre Zeit, um uns Hoffnungen zu machen.
Meine Hoffnung war auf jeden Fall, dass jetzt richtig losgeht. Also ich finde, die erste Staffel hat alles schön aufgebaut und hat sich da auch teilweise gut Zeit lassen können. Ich weiß, ich will nicht über die 8. Staffel reden, aber könnte man jetzt hier nochmal anbringen. Und deswegen habe ich halt gedacht, gerade mit dem Ende von der 1. Staffel, wir sehen Rhaenyra, die gerade von dem Tod ihres zweitältesten Sohns erfährt und da eigentlich so richtig hasserfüllt in die Kamera blickt und man denkt sich, oh mein Gott, jetzt geht's los, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und das habe ich mir gewünscht. Ja, Spoiler ist vielleicht nicht ganz so eingetroffen. Wie war's denn bei dir?
Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass die 2. Staffel eine Ansammlung von Schlachten wird, weil die Geschichte im Buch ja auch dahin geht. Mhm. Vielleicht nochmal als Kontext, falls ihr die Vorlage nicht kennt. Das Buch ist quasi eine Geschichte des Hauses Targaryen, geschrieben von einem fiktiven Historiker oder Chronicler, natürlich von George R. R. Martin in Wirklichkeit. Und die Geschichte des Tanzes der Drachen ist quasi ein Teil davon, nicht alles. Und ich habe das so in Erinnerung, dass da zwei irrationale Furien das Land in den Krieg stürzen und dann gibt's eine Schlacht nach der anderen und dann ist der Tanz der Drachen vorbei.
Sehr schön zusammengefasst, ja.
Und das war auch ein bisschen meine Befürchtung, weil es eben auch natürlich mit diesem großen Cliffhanger in der 1. Staffel endet. Meine Befürchtung ging schon sehr stark dahin, wo gehen die denn jetzt mit Rhaenyra hin? Wird das wirklich so wie im Buch? Weil dann wäre das, glaube ich, eine etwas einseitige Geschichte gewesen. Was war denn dein Eindruck davon oder deine Einschätzung, wie die Serie Rhaenyra jetzt in der 2. Staffel weiterentwickelt?
Ich finde es eigentlich sehr schön, weil sie ja wirklich sehr bedacht ist. Also direkt, wo wir gedacht haben, sie legt gleich los und metzelt erstmal nieder und macht hier den Daenerys-Move und fackelt ab, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Aber sie ist ja wirklich noch sehr stark die Tochter ihres Vaters und immer darauf bedacht, nee, können wir da nicht eine andere Lösung finden? Das muss doch hier nicht in Bloodshed enden. Was zum Teil ganz gut ist, aber zum Ende hin halt dazu führt, dass nicht so viel passiert, wie sich das so manche vielleicht wünschen, nicht mit einbezogen. Aber auf der anderen Seite, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, im Buch ist das halt einfach nur so ein wirklich zwei, wirklich Furien, die sich da bekriegen. Und das, finde ich, haben sie in der Serie jetzt meiner Meinung nach deutlich schöner gemacht, dass da mehr Taktik dahinter steht, dass sie auch erstmal sagt, okay, lass erstmal alle die Fühler ausstrecken und gucken, wen können wir auf unsere Seite ziehen, wen haben wir denn jetzt auf unserer Seite. Und ja, das ging jetzt sehr lange, aber dafür haben wir dann, ich meine, es ist ja nicht so, dass es gar keine Schlachten gab, ne? Wir hatten immerhin Rook's Rest und man muss ja auch vom Produktionssinn her sehen, wäre ja auch unfassbar teuer. Ich meine, theoretisch steht ihnen das jetzt in der 3. Staffel bevor. Ich weiß nicht, wie sie das finanziell machen wollen, dass sie da wirklich einen Kampf nach dem nächsten stattfinden lassen wollen, gerade jetzt, wo die Drachen alle dabei sind. CGI ist teuer und muss ja auch gut aussehen. Mal gucken.
Ja, da bin ich auch noch ein bisschen ängstlich, weil ich die Effekte in dieser Staffel nicht immer komplett überzeugend fand. Auch wenn ich glaube, wenn der dramatische Effekt bei der einen großen Drachenschlacht, die wir hatten, mich schon sehr beeindruckt und berührt hat. So. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Was Rhaenyra angeht, ja, es ist ganz interessant, weil ich wusste schon die ganze Zeit, das muss irgendwie mit dieser ganzen Blood and Cheese-Geschichte anfangen. Also vielleicht nochmal als Kontext, die 3. Staffel endete quasi mit den verhärteten Fronten, dem Putsch in King's Landing, Alicent und ihre Nachkommenschaft da die Macht an sich gerissen. Rhaenyra ist auf Dragonstone, kriegt erstmal nichts mit, verliert dann aber durch einen Unfall zwischen zwei Kindern, mehr oder weniger, ihren Sohn, wie du ja schon erwähnt hast, und sind auf Rache. Und eins der großen Themen in der ersten, aber jetzt auch insbesondere in der zweiten Staffel, ist ja so diese Entscheidung, die irgendwann irgendwo weiter oben getroffen werden und weiter unten unvorhersehbare Konsequenzen haben. Und die eine davon ist eben Blood and Cheese, also so dieser Attentatsversuch des Team Black, ausgelöst aber vor allem von Prinz Daemon, der auch einen sehr interessanten Handlungsstrang in dieser Staffel hat, der ja eigentlich so Aemond töten lassen will in King's Landing, in seiner eigenen Burg, sozusagen der Red Keep. Und stattdessen bringen die zwei Auftragsmörder aber ein Kind um, das Kind von Helaena Targaryen, der Tochter des Königs Aegon II., und das vor ihren Augen mehr oder weniger. Im Buch ist es, glaube ich, noch viel schlimmer. Also habe ich es alles wesentlich drastischer in Erinnerung. Aber es ist natürlich so ein Auftakt, wo man denken könnte, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt einfach nur Gewalt, Gewalt, Gewalt zwischen den Targaryens. Und dann wird erstmal Luft geholt. Und ich musste mich erstmal dran gewöhnen, ehrlich. Also ich fand das Erzähltempo in den ersten drei Folgen gewöhnungsbedürftig, weil es eben auch ganz meinen Erwartungen entgegenlief. Und dann kam die vierte Folge und es ging richtig ab. Hast du das ähnlich empfunden?
Total. Also ich hatte mich sehr darüber gefreut, dass Blood and Cheese direkt der Start ist. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil es halt eben nicht ganz so krass ist wie im Buch. Und ich finde, gerade in der Serie haben sie ja die Möglichkeit, du hast gerade eben schon gesagt, das ist eigentlich nur so eine historische Nacherzählung. Und da haben sie jetzt in der Serie viel mehr die Chancen, da mehr auf die emotionale Ebene zu gehen und den allen mehr Gewissen, mehr Hintergrund zu geben und mehr Schmackes, sage ich jetzt mal. Und da hätte das halt noch krasser und noch emotionaler sein können, weil ja, es ist halt einfach, es ist so schlimm, weil sich Helaena ja entscheiden muss und dann eines der Kinder wählt und sie aber dann das andere Kind nehmen, dass sie quasi ihr Doppelschaden, weil dann das eine Kind überlebt, aber immer weiß, meine Mutter wollte oder hat mir den Tod gewünscht. Das heißt gewünscht, aber sie hat sich dafür entschieden, dass ich sterben muss und nicht das andere Kind. Und das hatten wir jetzt hier nicht. Und dann, ja, ging es mir ähnlich wie dir, dass es halt, du denkst dir, okay, jetzt muss es aber ja wirklich losgehen, weil das ist ja furchtbar, was da gerade passiert ist und auch total gefährlich für King's Landing und den Königshof zu denken, okay, die sind hier so leicht reingekommen, niemand hat es bemerkt, die hätten uns alle abschlachten können. Jetzt ist die Kacke wirklich am Dampfen, aber nee, jetzt ist erstmal wieder, was machen wir denn jetzt? Wie können wir jetzt weiterziehen, weiterfahren? Und dann ja kam die vierte Folge, auch Rhaenys, Eve Best, die Schauspielerin, ich fand sie eh immer ganz stark in ihren Momenten, egal wie klein oder wie groß sie waren. Und da hatte sie ja für mich wirklich die Folge. Und da habe ich auch die ganzen Memes absolut nachvollziehen können mit dem, man wünscht sich die ganze Zeit den Tanz der Drachen und wenn er dann da ist, denkt man sich nur, oh nein, Maelys, du warst doch so toll.
Ja, das ist so das Mittelstück irgendwie, also ich sehe so die Staffel als, es fängt an mit Blood and Cheese und, und dann kommt der Kampf und am Ende passieren andere Dinge. Vor allem die Dragon Seeds in der vorletzten Folge sind ja eigentlich so der nächste große Höhepunkt. Aber diese gesamte vierte Folge, die erste Geschmacksprobe oder erste Kostprobe, was der Tanz der Drachen wirklich sein könnte, sowohl was so die Kräfteverhältnisse zwischen den Drachen angeht, aber auch das Verhältnis zwischen Drachen und Soldaten am Boden. Es ist ja da noch gar nicht so klar, aber ich finde, Kristen Cole hat eine sehr schöne Perspektive, eine Figur, die ich immer so ein bisschen problematisch finde, weil...
Oh, ich hasse ihn.
Okay.
Aber da fand ich ihn auch, ja, das war sehr gut.
Ja, wir sehen durch seine Augen, was er für eine Massenvernichtungswaffe anfliegt und deren Innereien auch die Soldaten am Boden im Grunde verbrennt, mehr oder weniger. Also alles an diesen Drachen ist einfach nur tödlich. Die Tatzen, die Gedärme, alles sozusagen. Und er merkt erstmal, was für ein kleiner Mensch er auf der Welt ist. Der sich das ganze Leben über gewünscht hat, ein großer Krieger zu sein und so aufzusteigen, sieht dann, oh mein Gott, das sind ja wirklich Götter. Ja. So in der Art. Und das begleitet ihn ja auch bis zum Ende im Finale. Einer, der da auch Schaden davon trägt, gelinde gesagt,
in dieser Sequenz. Im Finale wird es nochmal etwas plastischer beschrieben, was für einen Schaden er davon getragen hat. In jeder Form. Ich werde es nicht zitieren, weil das Bild wird mir für immer im Kopf bleiben.
Yep.
Wie Aegon beschreibt, was er verloren hat.
Beim Grillen erstmal keine Würstchen mehr.
Und das muss ich jetzt anhören als Fan von Thüringer Bratwürsten. Bratwürsten aus Thüringen.
Oh, fein, ja.
Ja, jetzt nicht mehr. Bratwurstverbot. Ich rede natürlich von Aegon, dem zweiten, Alicents Sohn, der von ihr mehr oder weniger auf den Thron gehetzt getrieben wurde und der dann quasi in der ganzen ersten Hälfte der zweiten Staffel gesagt bekommt, du bist sinnlos und überflüssig, du hast keine Ahnung von irgendwas und alle denken so, das wird schon keine Auswirkung auf sein Ego haben. Wie hast du Aegons, vielleicht auch Aegon der ersten Staffel versus Aegon der zweiten Staffel gesehen?
Also in der ersten Staffel war er für mich absolut irrelevant. Er war halt hier der eklige Vergewaltiger und ja gut, der wird schon sein Ende irgendwann sehen. Da hatte ich auch noch nicht das Buch gelesen tatsächlich. Und jetzt in der zweiten Staffel, gerade in der ersten Folge war ich so am Ende, oh verdammt, finde ich den jetzt irgendwie cool? Also nicht, dass ich ihm nacheifern würde oder sowas, aber er hatte schon seine Momente, er war der Comic Relief, es hat Spaß gemacht, ihm dazu zu gucken, wie er irgendwie ja auf dem Thron so ladida das Volk betrösten will und denen mal schnell die Schafe schenkt, nur um sie dann sofort wieder zurückzunehmen, weil ach so, das läuft gar nicht so einfach, wie ich das mir eigentlich vorstelle. Und dann auch noch mit seinen Bros. Und jetzt, ja, nach Folge 4 tut er mir einfach nur leid. Eigentlich schon vorher, er hat ja auch den Tod seines Kindes nicht so gut verkraftet. Und da fand ich es auch echt ein bisschen gemein, dass sie noch den Moment mit ihm und Sunfire, seinem Drachen, hatten, kurz bevor sie ausgeflogen sind. Wie man sieht, okay, die haben eine Verbindung auch zueinander. Natürlich haben sie das, sonst hätte sich Sunfire nicht ihn ausgesucht. Aber das war so ein schöner kleiner Moment, wo sie ihn so anpustet und er noch so ein kleines Lächeln drauf hat und dann ins Verderben stürzt und dann halt auch noch von seinem eigenen Bruder. Also mittlerweile habe ich eigentlich nur noch Mitleid mit ihm. Also wie kann man auch anders, wenn man sieht, wie er da wirklich die verbrannte Haut, die ihm da abgezogen wird und jetzt auch, wo das langsam in Anführungszeichen geheilt ist, aber er immer noch leidet und jetzt eigentlich niemanden mehr auf seiner Seite hat, außer Solaris. Also das ist wirklich... Nee, spätestens der Moment, als Alicent aus seinem Zimmer geht und er noch ruft, Mami, da hat mein Herz auch kurz mitgeweint.
Ja, das sind alles irgendwie alleingelassene Kinder, ne? Auch die Erwachsenen, ihre Kinder, die wissen gar nicht, wie sie miteinander umgehen müssen.
Ja.
Diese Szenen, wo man die Kinder weinen sieht und gerade Alicent kann gar nicht damit umgehen. Dabei hatte sie vorher auch eine Szene im Grunde, wo sie jemanden bräuchte.
Ja. Umso schöner dann der Vergleich Rhaenyra und Jace, als sie sich das erste Mal wiedersehen nach Lukes Tod, dass sie dann eher noch versucht hier zu bewahren, was zu bewahren ist und seinen Job machen will und sie sich dann aber nur umarmen, das fand ich auch sehr schön.
Ja, die sind dort auf Dragonstone alle ein bisschen wärmer, aber ich muss ehrlich sagen, Jace ist für mich schon irgendwie ein Budget Timothy Chalamet.
Stimmt,
und
ja.
Und das hat sich im Verlauf der Staffel nicht wirklich für mich geändert. Also ich verstehe voll und ganz, was sein Arc ist oder was sein Bemühen ist, gerade weil er eben damit mit seiner Herkunft ständig konfrontiert wird. Jedes Mal, wenn er in den Spiegel schaut, im Grunde die dunklen Haare, die nicht Targaryen-Haare sind, offensichtlich.
Ja.
Das ist alles für mich nachvollziehbar und ich finde es auch sinnvoll, wie das mit den Dragon Seeds am Ende verbunden wird, also den anderen Reitern, die wir dann kennenlernen von Drachen, die nicht offiziell königlicher Herkunft sind oder Targaryen-Herkunft. Das ist alles als clever, weil im Buch ist es ja auch anders, dass er ja der die quasi einsammelt, die Drachensamen. Aber ich finde ihn so egal. Ehrlich, gerade im Vergleich zu den charismatischen, gestörten, traumatisierten Blondinen in King's Landing.
Ja, er hat noch nicht so viel bekommen. So ab und zu mal so ganz kleine Momente, ähnlich auch wie bei Baylor und Rhaena. Aber so richtig, dass man sich denkt, ja, es ist gut, dass du da bist, also fehlt noch irgendwie.
Er sitzt ja auch die erste Hälfte der Staffel quasi nur rum
und schmollt.
Und schmollt auch im quasi im Rat der Königin. Mutter, was machst du da? Kann ich nicht kämpfen? Yeah. Ja.
Lass mich doch mal raus jetzt.
Ja, das ist so ein bisschen passiv einfach alles. Und dann kriegt er mal wieder seine Szenen mit Baylor, wo er weiterschmollen kann. Mhm. Und am Ende schmollt er immer noch. Im Grunde ist das sein Point. Und sie haben halt seine Frisur geändert, deswegen muss ich ständig an Dune denken.
Oh mein Gott, ja. Und da schmollt er ja auch so schön.
Aber der schmollt halt auf einem höheren Niveau.
Das stimmt.
Timmy, ja. Muss man ehrlich sagen. Aber nochmal kurz zurück zur Red Keep. Aemond.
Aemond. Ja. Bei mir ist, so wie ich zu Aemond stehe, ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Teilweise habe ich dann Mitleid mit ihm, wenn er ja ostrachiert wird von seinem Bruder und seinen Cousins. Dann finde ich ihn aber auch faszinierend, weil er eigentlich schon clever ist und sehr berechnend. Und jetzt, ich finde, er ist teilweise nicht dumm, aber das ist halt, ich finde es ein bisschen dumm, dass er sich so krass von seiner Wut jetzt leiten lässt. Und so der taktische Typ, dieser taktische Teenie, wo man sich denkt, okay, eigentlich solltest du das alles gar nicht wissen, was du hier jetzt schon von dir gibst, dass der jetzt plötzlich nicht checkt, dass er das Volk auf seiner Seite haben muss, das finde ich so ein bisschen, also nicht unlogisch, weil Wut macht einfach was mit Leuten und es ist jetzt auch einfach alles eine angespannte Situation. Du kannst mir nicht sagen, dass er nicht auch gecheckt hat, dass es um die alle nicht so gut steht. Aber es ist ja trotzdem so, ich sitze öfters dann da und denke mir, bist du dumm? Habe ich dich komplett falsch eingeschätzt? Bist du einfach dumm? Ja, aber es ist so, ja, so eine Mischung aus diesen verschiedenen Gefühlen.
Ja, man wechselt bei ihm immer zwischen, boah, jetzt hast du es denen im kleinen Rat ja mal richtig gezeigt. Mhm. Endlich mal jemand, der die Kontrolle an sich reißt, der irgendwie weitsichtig ist, was so auch die Strategie angeht. Mhm. Da gibt's ja ein paar Szenen. Und dann hat man wieder den Jungen, der gebullied wurde und Rache will.
Ja, der sich dann in einem Bordell hinlegt zu einer Frau, weil er sonst irgendwie, weil seine Mutter ihn nicht lieb hat, weil niemand ihn lieb hat. Ah, schon traurig. Die Targaryen-Kids, ne? Alle verdammt.
Ja, aber ich schaue ihn trotzdem gerne zu.
Ja.
Ich freue mich auch über jeden Auftritt von Vega. Da haben wir ein paar schöne. Ja. Wie wurde es irgendwie umschrieben? Immer wenn Aemond da rausgeht, um sein Auto zu holen auf dem Parkplatz, dann sieht man irgendwie, wie Vega aus den Bäumen aufsteigt, so sehr gut getarnt vorher. Und ja, ich finde das so toll, wie diese Drachen, selbst wenn die Effekte nicht immer ausreichen, vereinfacht gesagt, wie diese Drachen diesmal dargestellt werden, weil das ja auch in Game of Thrones immer so ein bisschen ein Problem war, überhaupt auseinanderzuhalten. Es gab zwar ikonische Momente, wenn sie Feuer speien, aber der Unterschied zwischen Drogon und Rhaegal oder wie auch immer die anderen hießen, keine Ahnung.
Nee, bin ich voll bei dir. Und jetzt haben wir halt wirklich, jetzt lernen wir auch die Charaktere der Drachen kennen, weil es ja auch so wie in unserer Welt, dass Tiere einfach einen Charakter haben und man den auch, wenn man sie besser kennenlernt, erkennen kann. Und klar, die sehen auch alle unterschiedlich aus, aber auch so sieht man, oh, der eine ist irgendwie ein bisschen verspielter, dann Vega ist halt einfach schon wahrscheinlich zu alt für diesen Scheiß. Und dann, auch die Verbindung zu den Drachenreitern und den Drachen, also finde ich schon sehr schön. Und diese Szene als in Folge 7, als er da auf seinem Pferd springt und sofort zu Vega und die sind schon ready für den Kampf, auch schön zu zeigen, dass er ihn jetzt unter Kontrolle hat und nicht mehr sowas passiert wie im Finale von Staffel 1. Gefällt mir.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil es ja auch viel in dieser Staffel darum geht, wer hat jetzt eigentlich wie viel Macht, auch Heeresmacht, die irgendwo zusammengezogen wird. Das fand ich manchmal ein bisschen problematisch, ohne die Landkarte vor Augen zu haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir so ging. Aber insgesamt sind die wichtigsten Waffen ja die Drache und das wurde, glaube ich, gut gezeigt. Auch am Ende gab es ja nochmal eine Zusammenfassung, welche Drache haben eigentlich die Schwarzen, welche Drache haben die Grünen und da gibt's noch den einen, den wir vielleicht in der nächsten Staffel sehen werden und dann ist ja die Rhaena noch die ganze Zeit irgendwie auch bei einem Campingtrip und rennt einem Drachen hinterher. Oh, ich weiß nicht, je weniger man über diesen Handlungsfaden spricht, desto besser wahrscheinlich.
Ich glaube auch, ja.
Aber wo wir bei Camping sind, muss ich natürlich noch eine meiner Lieblingsfiguren erwähnen. Und zwar Alicent Hightower. die in der vorletzten Folge ihren großen Camping-Ausritt hat, wie Ophelia im Wasser schwimmt.
Ja, wirklich.
Und komplett ihr Leben überdenkt. Wie hat ihre Entwicklung dir denn in dieser Staffel gefallen?
Also, mir hat sie so weit gefallen, dass sie konsequent war. Ich finde, Allison ist wirklich von Stunde Null an immer dieselbe Person, nämlich der wahr gewordene Teufel.
Oh mein Gott!
Ich finde sie wirklich ganz furchtbar. Ich finde, sie ist so ein furchtbarer Mensch.
Halte dich nicht zurück.
Nee, mach ich nicht. Jetzt ist meine Zeit. Nee, ich finde halt, sie ist so, von Anfang an aber auch, ist sie die ganze Zeit, macht sie einen auf Unschuldslamm und ich kann ja eigentlich nichts für diese Sachen. Aber sie kann natürlich was, gut, vielleicht als Teenie, da wird sie schon stark von ihrem Vater beeinflusst, aber später als Erwachsene. Da möchte sie sich ja auch sehen, als ich bin hier Queen Regent und ich habe das Sagen und ich entscheide mich für dies, das, Ananas. Aber wenn dann irgendwas auf sie zurückfällt, auch jetzt hier in der letzten Folge im Gespräch mit Rhaenyra, keine Verantwortung zieht sie. Alles schiebt sie von sich weg, weil, ja, das hätten alle anderen auch so gemacht. Sie war ja auch nur die Puppe von den Männern in ihrem Leben. So, nee, du sagst doch die ganze Zeit, du entscheidest hier. Und jetzt, wo du dazu stehen musst, tust du es nicht. Und das macht sie wirklich die ganze Zeit. Dann ist Rhaenyra die von Westeros die leichte Dame, weil sie sich verführen lässt oder weil sie ihren Gelüsten nachgeht. Und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber wenn sie das macht, dann ist sie auch einfach nur eine Frau, die gewisse Dinge im Leben braucht. Also ich finde sie wirklich ganz, ganz furchtbar.
Die faszinierendste Struktur, die wir auf unserem Planeten kennen, ist vermutlich das menschliche Gehirn. Aber was braucht es, um gut zu sein und gesund zu bleiben? In meinem Podcast Gehirn gehört möchte ich mit Ihnen gemeinsam ein paar dieser Geheimnisse lüften. Also kommen Sie mit auf eine ungewöhnliche und lustige Reise durch die Welt von Geist und Gehirn und erfahren Sie spannende Neuigkeiten zu verschiedenen Themen wie Gesundheit, Zufriedenheit und ein gelingendes Leben. Gehirn gehört, ein Psychopodcast der Wissenschaft.
Also ich finde sie nicht ganz, ganz furchtbar, vielleicht eher ganz furchtbar. Ich habe immer gewisse Sympathien für sie, weil sie eben so jung von ihrem Vater in diese Rolle als im Grunde Bauernopfer auf dem Schachbrett gedrängt wurde. Sie ist ja nicht mehr wirklich Königin. Sie kontrolliert ja eigentlich nicht so wirklich irgendwas. Sobald sie an der Macht sein könnte, wird sie wieder verdrängt von den Männern im Rat, was auch so eine schöne parallele Erzählung ist. Einerseits hat man in King's Landing die Söhne, die Mutter usurpieren und zur Seite drängen und andererseits hat man in Dragonstone den etwas enervierenden, aber dann doch sinnvollen Handlungsstrang, dass Rhaenyra weiß, ich habe hier die Kontrolle, alle anderen halten bitte die Klappe. Ich mache ja den Erstschlag im Krieg. Sozusagen, ja. Läuft ja alles drauf hinaus. Beide Königinnen müssen quasi parallel in Anführungszeichen ihren Platz in der Welt finden. Und bei Alicent führt das über den Campingtrip dann zur Erkenntnis, dass sie keinerlei Verantwortung für ihre Söhne mehr übernimmt. Hat sie ja auch vorher nicht, ne? Wie du ja auch schon sagst, sie schaut mal, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und sagt dann, es war jemand anders. Das Kind ist selber verantwortlich. Ja. So.
Ich fand es auch ganz schlimm, wie sie von ihrem Bruder noch die Absolution braucht. Also sie sagt, irgendwie alle Söhne, die ich auf die Welt gebracht habe, sind doof. Und der eine, der nichts mit mir zu tun hatte, ist gut. Ist das etwa meine Schuld? Bitte sag nein. Also ich finde sie wirklich furchtbar.
Ja, wie gesagt, ich habe gewisse Empathie für sie. Ich kann ihr Verhalten nachvollziehen. Das ist jemand, die, glaube ich, nie eine wirkliche Beziehung zu ihren Kindern überhaupt in irgendeiner Form aufgebaut hat, weil sie die Kinder wahrscheinlich immer so betrachtet hat, wie sie von ihrem Vater betrachtet wurde. Und dann sieht sie quasi in Helena ihre letzten Fälle wegschwimmen. So ihr letztes, ja, vielleicht sollte ich jetzt doch meine letzte Chance, eine Mutter zu sein, nochmal nutzen. Aber eigentlich geht's ja immer nur um ihr eigenes Seelenheil. Eigentlich geht's nicht um Helena oder deren überlebende Zwillingstochter oder so, sondern es geht nur um sie selbst. Und dann kommt im Finale diese große Wendung, dass sie auch, also es gibt erst dieses Treffen in der großen Septe zwischen Rhaenyra und Alicent in einer früheren Folge und dann das Treffen in Dragonstone zwischen Alicent und Rhaenyra, weil es offensichtlich sehr leicht ist, da überall irgendwo reinzukriechen.
Super easy.
Auch wenn du die feindliche Königin bist. Und
der Grand Maester kriegt das hin.
der Grandmaster kriegt das hin. Und dann bietet sie im Grunde Rhaenyra das Leben ihres eigenen Sohnes an, Aegon. Sie sagt, in wenigen Tagen wird Aemond davongeflogen sein mit Rhaegar. Die Truppen sind draußen. King's Landing ist ungeschützt. Komm doch einfach hierher. Und dann sagt Rhaenyra mehr oder weniger, ja, was ist aber mit deinen Nachkommen, die sofort meinen Thronanspruch ankratzen würden? Und dann sagt sie nach mehreren gequälten Gesichtsausdrücken und wirklich Olivia Cooke, ganz große Schauspielerin in dieser Staffel und
absolut,
auch davor.
Ja.
Ja, den Aegon, der ist ja jetzt auch in den Brunnen gefallen. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Sie hat zwar einfach gesagt, sie wirkt schon sehr gequält.
Ja,
so,
aber sie sagt schon trotzdem, okay.
Ja.
Aber das hatte ich auch schon in meiner Besprechung mit Hardy gesagt. Denkt sie nicht weiter? Also glaubt sie nicht, dass genauso Aemond und Darren getötet werden müssen? Also die sind ja dann auch im Weg.
Ja, alle. Sie geht über das Blut von allen ihren Kindern außer Helena. Und selbst Helena scheint eher so eine Afterthought zu sein. Ja. So im Sinne von, ja, mit der haue ich dann noch ab. Obwohl ich ihr auch keine Mutter bin im Grunde.
Ja.
Also sie hat ja ihr Kind verloren vor ihren eigenen Augen. Und alles, was Alicent macht, im Grunde reißt sich zusammen. So in der Art. Weil sie nicht weiß, wie sie mit diesen Kindern umgehen soll. Das ist alles schon sehr bitter.
Ja. Auf jeden Fall. Und dann bietet sie ja auch noch Rhaenyra an, hey, komm doch mit. Ich meine, die letzten Monate waren wir alles andere als Best Friends, aber lass einfach gemeinsam wie Thelma und Louise in den Sonnenuntergang und
meinst du in den Abgrund
ja.
Wer ist Brad Pitt in dieser Gleichung?
Bitte nicht Christian Cole.
Nein.
Aber eigentlich, nee. Das ist eine gute Frage, ne? Adam.
Damit haben wir die Menschen in Team Green abgehandelt, glaube ich so größtenteils. Ich würde aber noch mal kurz zurück aufs Festland gehen, weil wir hatten ja schon über Blood and Cheese gesprochen und einen der Konsequenzen von Blood and Cheese, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, auch wenn ich es also aufs logischer Sicht schon nachvollziehen kann, aber es macht für mich in der ganzen Serie überhaupt keinen Sinn. Aber eine der Konsequenzen von Blood and Cheese, also der Mörderaktion da in der Red Keep, wo das Kind dabei stirbt und ermordet wird, aber das ganze Internet nur Mitleid mit dem Hund hat, ist, dass Daemon abhaut. Er lässt Rhaenyra alleine. Er begibt sich nach Harrenhal. Und jetzt sehe ich fast, haben wir eine halbe Stunde dieses Podcast geschafft. Ich finde, wir können die zweite halbe Stunde einfach über Harrenhal sprechen.
Ich finde auch, weil haben sie ja auch so gemacht in der Serie. Ja, ne? Also ich muss sagen, Harrenhal ist ein wunderschönes Set. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir haben hier so viel Geld ausgegeben, das nutzen wir jetzt, aber in jeder Folge. Und die Träume waren ja auch schön. Es war schön, Millie Alcock wieder zurückzuhaben. Es war schön, Paddy Considine wieder zurückzuhaben. Also hier die junge Rhaenyra und Viserys Targaryen. Aber es hat sich schon gezogen. Also es war schon wirklich, in jeder Folge habe ich gedacht, bitte Daemon, bitte komm jetzt mal in die Pötte, mach mal irgendwas. Vielleicht hörst du mal auf, hier diesen komischen Trank zu trinken von der Hexe, damit du mal wieder klar im Kopf wirst. Ist nur so eine Idee. Vielleicht gehst du wieder in Kriegsverbrechen oder so. Mach einfach irgendwas, als nur da rumzulaufen und halluzinieren.
Ist das für dich stimmig nach der gesamten Geschichte zwischen Rhaenyra und Daemon in der ersten Staffel, dass er quasi in der zweiten jetzt anfängt, selber König werden zu wollen? So wie uns das die Serie immer und immer wieder zu sagen versucht.
Mhm. Nee. Also an sich eigentlich nicht, weil er wäre auch, also so wie ich ihn einschätze, er wäre niemand, der vor ihr niederkniet und dann im Nachhinein, aber irgendwie habe ich doch trotzdem noch ein bisschen Lust darauf, weil vor langer Zeit war ich doch hier der nächste Thronfolger. Ist schon, also es fühlte sich schon an wie, okay, wir müssen das noch ein bisschen in die Länge ziehen, weil, oder wir müssen die beiden voneinander fernhalten, damit da der Krieg nicht vorangeht. Und deswegen, okay, dann bringen wir da wieder einen kleinen Twist rein. Ich habe auch schon gesagt, war ein schöner Moment zwischen den beiden. Also jetzt am Ende der zweiten Staffel. Aber wenn wir nochmal so eine Szene bekommen, also dass er nochmal ein bisschen anzweifelt, dann drehe ich durch.
Okay.
Wie war es für dich?
Ja, nee, also für mich ist der Höhepunkt zwischen den beiden, wenn sie dann endlich am Strand zusammenkommen in der ersten Staffel. So creepy und unangenehm diese ganze Beziehung ist. Und so
wieso,
sehr
weil die verwandt sind?
Auch das Alter zwischen der, das Altersgefälle zwischen den beiden, überhaupt alles. Aber das sind so Dinge, die innerhalb der Welt nicht so eine große Rolle spielen, wie vielleicht für uns als distanzierte Betrachter aus einem Nicht-Fantasy-Inzestreich. deswegen, ich verstehe natürlich auch, wenn, oder ich finde es interessant, wie die Serie das nutzt, um Rhaenyra quasi weniger toxische PartnerInnen an die Seite zu stellen im Verlauf der zweiten Staffel mit Meseria, die in der ersten Staffel sehr, sehr anstrengend und nervig war mit einem furchtbaren
Akzent.
Genau, in der zweiten Staffel so 180-Grad-Wendung macht und wirklich zu einer wichtigen strategischen Partnerin auch für Rhaenyra wird. Aber trotzdem muss man ja immer wieder zurück zu Daemon und er hat einfach nichts zu tun. Ich finde, diese ganze Geschichte, dass er König sein will, ist eigentlich so schon seit 10 Jahren durch, so innerhalb der Handlung der Serie. Wir müssen ja auch immer bedenken, wir schauen zwar jetzt erst 18 Folgen davon, aber in der Serie sind ja Jahrzehnte vergangen, quasi seit Rhaenyra den Thronanspruch hat, als Kind im Grunde schon oder als Jugendliche. Und da, so lange hat er Zeit, damit klarzukommen, sozusagen. Und dann auch noch, ich halte ihn halt auch nicht so für so dumm, dass er wirklich darüber nachdenkt, die Macht seiner eigentlich Angetrauten zu schwächen und damit die ganze Alicent-Gruppe, die er hasst, so zu stärken dadurch. Ja. Auch nur indirekt, das sehe ich halt überhaupt nicht bei ihm. Deswegen wirkt das wirklich so, als würden sie da auf der Stelle treten in Harrenhal. Und ich war auch wirklich enttäuscht von der Inszenierung dieses Schlosses.
Echt?
Oder der Burg, weil man hat zwar ständig diese Vision, aber ich finde, es ist überhaupt nicht gruselig dort.
Nee, das stimmt.
Es kommen
das
keine Conjuring-Feels auf oder irgendwas.
Das stimmt. Es sieht nicht so aus, als wäre das ein verfluchter Ort.
Nee.
Also schön und teilweise, ne, da haben sie ein paar Löcher im Dach, aber... Nee, das stimmt, da muss ich dir recht geben.
Müssen mal zu Hornbach zwischendurch. Vielleicht würde das schon die Vision
dahin gehen. Kann sich nicht leisten.
Genau.
Ja, der Simon muss doch seine schönen Gewänder weiterhin tragen.
Der Simon ist aber auch für mich das Highlight von Harrenhal.
Wie er geklatscht hat, das war, also er ist ganz toll.
Genau, Simon Strong, gespielt von Simon Russell Beale, ein großer britischer Charakterdarsteller, der ist ja quasi der Daemon über die ganze Staffel immer wieder aufweckt aus seinen Visionen und daran erinnert, dass er gerade in einem wichtigen Meeting mit den Riverlords ist oder so. Und da gibt es ja zumindest für mich ein Highlight der ganzen Staffel, auch ein Daemon-Highlight, und zwar das Treffen mit den Riverlords und der Versuch, Oscar Tully da als neuen Lord zu etablieren. Was hältst du davon?
Also ich bin, glaube ich, jetzt Oscar-Fan Nummer 1. Oscar könnte von mir aus auf dem Thron sitzen. Ich fand das so schön. Es war wirklich, wie er schon zuerst, also beim ersten One-on-One mit Daemon, also schon eigentlich den Schwanz eingezogen hat. Und ja, ich bin ja noch so klein und so jung. Und dann aber, dann hat er alles gegeben. Also wie er den vorgeführt hat. Es gibt einen Grund, warum die Tullys Eier aus Stahl haben. Und der ist Oscar. Also das war ja so grandios. Obwohl ich da auch mich frage, weil Daemon dann ja tatsächlich den Bracken war's, der Brackenlord, genau, dass er den getötet hat.
Ich glaube, das war Blackwood.
Blackwood, genau.
Oder, aber ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Wichtig ist, die hassen sich und befehden sich seit Jahrhunderten.
Ja, aber ich glaube, du hast recht, es war ein Blackwood. Und da hatte ich mich auch gefragt, hätte Rhaenyra das gemacht? Hätte sie gesagt, okay, ja, ich habe hier verkackt und jetzt muss ich das ausbüßen und das machen. Oder hätte sie gesagt, ja gut, der soll bestraft werden, aber dann schickt den doch zur Wall.
Das ist so ein bisschen schwierig, weil bisher die Rhaenyra eher passive Gewalttäterin war. Also eins der späten Highlights, wir hatten es ja schon erwähnt, der Staffel ist so das Casting der Dragonseeds, wenn man so will. Also wir haben ja in der ganzen zweiten Staffel so diesen etwas trägen Handlungsstrang, der uns erinnert, dass es auch kleine Leute gibt in King's Landing. Und da lernen wir den Hugh Hammer kennen und den Ulf. Endlich mein Name, der im Deutschen, im Englischen identisch ist.
Yep.
Weil der Hugh heißt, glaube ich, auf Hugo. Deutsch Hugo.
Ja.
Hugo Hammer.
Oder wie Hardy ihn nennt, Salatschläger Hugo.
Okay. ich glaube, Egon ist jetzt auch noch ein Salatschläger.
Ja.
Naja. Und in der vorletzten Folge werden die alle unehelichen Kinder oder die, die es denken, von Targaryens, quasi von Rhaenyra, von King's Landing aus zum Casting nach Dragonstone gelockt. Und Vermithor, also einem wunderschönen, schlecht gelaunten Drachen, vorgesetzt. Und dann hat man so eine Rhaenyra-Szene, wo es sehr, sehr feurig und blutig vor sich geht. Aber sie ist ja nicht die, die Dracarys sagt.
Das stimmt. Hat sie clever eingefädelt, da so ein paar der Nachfahren einfach mal abfackeln zu lassen. Ja, ich glaube, das war wirklich so ein Ding und das ist jetzt vielleicht auch gemein, dass ich mich dafür Rhaenyra einsetze und Alicent hasse und sage, die nimmt keine Verantwortung. Aber das ist ja, es war ja wirklich so die letzte Chance für sie, irgendwie gegen Vhaega anzukommen, weil sie brauchen ja einfach Vermithor. Ich hatte noch ganz kurz gedacht, dass sie ihn vielleicht einfach, sie einfach übernimmt. Das wäre irgendwie auch, weil sie haben ja auch so einen Moment zusammen, der auch ganz schön ist. Aber das geht wahrscheinlich nicht, wenn du schon einem anderen Drachen zugesandt bist. Wäre trotzdem schön gewesen. Aber ja, jetzt hat Salatschläger Hugh Vermithor.
Und Ulf hat auch seinen eigenen Drachen.
Stolpert da einfach so rein, der Gute.
Und sobald er dann auch in Dragonstone in der großen Halle ist, hat er die Füße auf dem Kartentisch. das ist, finde ich, ein wichtiges humoristisches Element, weil Dragonstone eine ziemlich triste Angelegenheit insgesamt ist, auch wenn ich die Figuren natürlich mag, außer Jace. Sorry, Jace. Das Interessante ist ja, viel wird sicher an dieser Staffel kritisiert werden, dass zu wenig passiert. Aber was passiert, ist ja, dass wir sehen, wie aus Rhaenyra eine Herrscherin wird, die über Leichen zu gehen imstande ist. Alicent hat das auf ihre Art auch schon gemacht, aber bei Rhaenyra, diese Szene, wenn sie da so absolut so zufrieden irgendwie auch mit sich selbst ins Feuer schaut, mehr oder weniger, zuschaut, wie die Menschen abgefackelt werden und wie dann doch das in Anführungszeichen Zeichen Gottes kommt, dass ihr ganzer Plan funktioniert, dass Drachenreiter auf ihre Seite wie aus dem Nichts auftauchen auf ihrer Seite. Also das gibt mir doch schon mulmige Gefühle, was so ihren zukünftigen Geisteszustand betrifft, weil es mich doch auch an Daenerys erinnert. Nur ist sie noch ein paar Schritte von, ich fackele ganz King's Landing ab, entfernt.
Absolut, ja. Ja, aber wir wissen ja auch, dass man bei den Targaryens immer eine Münze wirft und ist noch nicht klar, was da bei ihr rauskommt. Aber das war auf jeden Fall, kann das schon einfach so ein kleiner Vorbote gewesen sein.
Ja. Ich hoffe, alle haben ihre Brandschutzversicherung abgeschlossen in Restaurants und darüber hinaus. Oh. Hast du noch eine Figur von den Blacks oder den Greens, über die du unbedingt sprechen musst, die eine Wandlung durchgemacht hat in der zweiten Staffel oder von der du dir viel mehr vielleicht auch erhofft hättest?
Oh, ich bin tatsächlich sehr begeistert von Corlys. Also ich finde es sehr schön, dass er jetzt von, ihr könnt mich alle mal, ich habe euch alles gegeben, was wollt ihr denn noch, zu, okay, dann mache ich das jetzt, aber ich mache das nur für meine Frau, die Verstorbene, die ich mindestens zweimal betrogen habe. Und jetzt gerade in dem Moment zwischen ihn und Alan fand ich sehr schön, dass Alan ihn zur Rede stellt und dass er da eigentlich auch ganz schnell ja versucht hat, aus dieser Situation zu entkommen. Also als er da schön seinen väterlichen Rat gibt und Alan ihn dann eben darauf anspricht und er dann eigentlich sofort wieder, ja gut, haben wir jetzt geklärt, ciao. Und dann aber eben Rede und Antwort stehen muss oder beziehungsweise eigentlich nicht mal, aber einfach sich das anhören muss. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das mit den beiden ist, weil sie sind einfach gemeinsam jetzt Teil der Flotte und da wird es ja bestimmt noch eine Situation geben, wo sie vielleicht die eine Person der anderen das Leben retten muss oder so. Also da bin ich sehr gespannt, wie es mit denen weitergeht. Ich frage mich nach wie vor, wie clever, also es ist die einzige Möglichkeit, da mehr Drachenreiter zu holen, aber irgendwelche Fremden, die jetzt nicht unbedingt auf der Seite stehen, wie wird sich das entwickeln?
Vor allem Ulf.
Ja, vor allem Ulf. Ich meine, Ulf kannst du am Ende noch mit einer Flasche Wein und ein paar Chicken Wings auf deine Seite ziehen, aber das hat Aemon vielleicht auch bei sich zu Hause stehen.
Ja, ich musste da gerade so gegen Ende der letzten Folge daran denken an, ich weiß nicht, ob du, hast du Dr. Strangelove zufällig gesehen?
Ja, aber schon ewig her.
Die berühmteste Szene ist ja die, wo quasi die, Spoiler für Dr. Strangelove von Stanley Kubrick, der 50 Jahre oder 60 Jahre alt ist, wo die Atombombe quasi losgelassen wird und Slim Pickens, der so ein Cowboy-Pilot ist, mit seinem Cowboy-Hut auf der Atombombe sitzt und sagt, Yeehaw! So, und quasi die ganze Welt in die Zerstörung reitet. Und das ist Ulf.
Ja.
Und das ist so gruselig.
Das passt sehr gut, ja. Das stimmt. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, ihn das erste Mal richtig in Aktion zu sehen. Also mal gucken, was da kommt. Glaubst du denn wirklich, dass er ein Nachfahre von Baelon ist?
Ach, das ist mir irgendwie Schnuppe.
Er ist einfach Ulf.
Ja, also wie die letztendlich alle verwandt sind, das ist mir relativ egal. Hauptsache, sie haben die Haare. Da bin ich schon Ultra, Targaryen Ultra. Mhm. Bei ihm ist zumindest so ein bisschen zu erkennen. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass er existiert, weil ich den Hugh Hammer beziehungsweise Yu heißt er ja erstmal als sehr trögen Krieger erstmal so wahrnehme oder zukünftigen Krieger. Er ist ja dafür gemacht im Grunde und der Ulf ist halt alles, was Yu nicht ist. Er hat Spaß, zu viel Spaß, er ist ein Großmaul, ein Angeber. Wahrscheinlich, also wie wir auch in der Höhle sehen, auch ein Feigling, er rettet nicht irgendwie eine Frau oder so, rennt er einfach davon. Mhm. Und es ist so spannend, dann auch so eine Figur mit solcher Macht vielleicht auch zu sehen. Mhm. Während bei Hugh Hammer habe ich keine Bedenken, dass es seinen Drachen korrekt einsetzt und vorher noch Gewissensbisse hat. Mhm. Hat er ja auch in der finalen Folge schon.
Ja, ja.
Wenn es darum geht, ganze Städte abzufackeln wie Old Town oder so.
Ja. Irgendjemand muss ja noch ein Gewissen haben, ne, in diesem Kampf um den Thron. Ich frage mich aber auch bei einer Person aus Team Grün, weil ich da eigentlich zu 100% sicher war, dass wir den jetzt in der finalen Folge noch zu sehen bekommen, weil wir auch seinen Drachen gesehen haben. Aber Darren ist immer noch nicht da.
Wer ist Darren? Kannst du noch mal in einem Satz sagen?
Allisons letzter Sohn, der nicht missraten ist, weil sie ihn nicht erzogen hat.
Das ist dein finales, härtestes Urteil über Allison, die du fast so sehr hast wie die 8. Staffel von Game of Thrones anscheinend.
Nee, Kristen Cole ist noch dazwischen, okay. Den hasse ich noch mehr.
Dein Hate-Ranking.
Ja, okay. Staffel 8, Kristen Cole, Allison.
Und seinen Drachen sehen wir ganz kurz, als da die im Finale diese große Truppenmarschieren-Montage ist. Und da sehen wir einen leuchtend bunten, ich glaube, war der grün oder was hat der?
Blau-orange. Blau. Also der Körper ist blau, die Flügel sind orange.
Ja, und das ist Tessarion.
Ja.
Ich freue mich schon.
Ja, ne? Aber jetzt haben sie ihn komplett geheim gehalten.
Ja.
Immer wieder den Namen gedroppt. Bin ich sehr gespannt. Also ich frage mich auch, ob sie da vielleicht sogar einen bekannten Schauspieler, vielleicht Timothy Chalamet. mit einer silberhaarigen Perücke.
Ja, ich finde seine Figur ist aber auch so ein bisschen stellvertretend wahrscheinlich für das, was viele Menschen an dieser Staffel frustriert. Mhm. Weil die ganze Zeit darüber geredet wird und es nicht passiert.
Ja.
Das heißt, im Finale der 1. Staffel haben wir so die Aussicht, jetzt beginnt der Bürgerkrieg.
Mhm.
Und im Finale der 2. Staffel haben wir am Ende die Aussicht, jetzt beginnt der Bürgerkrieg.
Aber wirklich.
Aber wirklich. Grundsätzliche Frage. 8 Folgen, war das nicht einfach zu wenig und das ist ein Problem, was die Staffel nicht lösen kann?
Ich glaube nicht, dass es unbedingt zu wenig war. Ich glaube, die hätten sich einfach nicht mit allem so viel Zeit lassen müssen. Ich glaube, es ist genau das umgekehrte Problem von Staffel 8, da sind wir schon wieder da, was ja einfach viel zu wenig Zeit hatte. Und hier war es irgendwie es gibt so viele Sachen. Ich meine, das ganze Damon Harrenhal-Ding hätte man verkürzen können. Dann gab es immer mal wieder so Zwischensegmente, die nett waren, aber jetzt eben rückblickend denkt man sich, boah, darauf hätte ich auch wirklich verzichten können.
Welches zum Beispiel?
Also so kleine Spielereien. Ich muss nicht so oft Ulf oder Hugh irgendwie in der Kneipe sehen oder wie sie jammern, weil sie kein Essen mehr haben oder sowas. Ich brauche auch nicht jetzt, auch wenn es witzig war in dieser Folge, Teilen und hier Loha, auch das hätte nicht so lange sein müssen.
Das war meine liebste Sequenz in der letzten Folge.
Ich hatte auch Spaß dabei, aber in meinem Hinterkopf war halt immer, okay, das zieht gerade alles Zeit. Und das finde ich deswegen, ich glaube, sie hätten das auch gut machen können. Wir hätten ja nicht gleich komplett alles, aber irgendwas zumindest schon mal anfangen. Dann hätten sie von mir aus die Flotten schon mal aufeinander jagen können.
Das wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, was die Effekte angeht. Weil ich finde, alles, was mit Wasser zu tun hat, in der Serie nicht so doll aussieht.
Nee, das stimmt.
Bitte.
Das hat man ja auch jetzt noch am Ende gesehen, als sie auf das Schiff zugefahren sind. Ja, ich frage mich halt jetzt wirklich, weil jetzt müssen sie ja dann eigentlich in der nächsten Staffel so viele Kämpfe reinpacken, wer soll das bezahlen? Also wirklich, wer soll das bezahlen?
Ja, ich weiß nicht, wie der Kontostand bei Warner Discovery aussieht. Ich hoffe, sie haben Geld dafür. Ich persönlich habe das Gefühl, dass der Plan, das auf 4 Staffeln auszuweiten, negative Auswirkungen jetzt auf die Staffel hatte. Ich finde aber gravierend, dass für mich schon, dass 2 Folgen fehlen. Es fühlt sich wirklich so an wie ein Rumpf manchmal. Ich mochte die Staffel sehr und ich kann auf alles in Harrenhal verzichten. Aber es ist trotzdem so dieses seltsame Gefühl, zumindest bei mir, dass die Serie erzählt wird, als wäre es so eine richtige High-Quality-Series HBO-Drama-Series. Mhm. Also ich meine jetzt The Sopranos und nicht Game of Thrones. Was Game of Thrones oder so war ja immer irgendwie eher so Richtung True Blood als The Wire oder Sopranos, so, was so den populären Erzählcharakter
angeht. Okay, ja, das stimmt.
So. Und eine Sopranos-Staffel muss am Ende nicht unbedingt einen Gewaltausbruch haben oder so. Sie wird so erzählt, und das ist das, was ich mir bei Game of Thrones gerade in den späten Staffeln auch immer gewünscht habe, dass wieder so zu diesen Ränkespielen und Charakterentwicklungen zurückgefunden wird, weg von den Blockbuster-Elementen, was bei Game of Thrones halt nicht funktioniert hat am Ende.
Nope.
ich habe mir gerade einen bösen Blick zugeworfen. Aber gleichzeitig ist nicht genug Zeit da, um das zu erzählen und auch nicht genug Interesse, würde ich sagen, wirklich zum Beispiel sich mal mit den Small Folk zu beschäftigen und nicht nur zu zeigen, die sitzen in der Kneipe oder trauen über ihr Kind und haben Hunger. Das ist halt keine differenzierte Erzählung. Das heißt, man hat dann irgendwie 8 Folgen, die so erzählt sind, dass du denkst, ich bin immer noch eigentlich wirklich in dem Erzählmodus von der Staffel davor oder den 8 Staffeln davor. Und dann kommt am Ende aber nichts. So, und deswegen war ich dann schon ein bisschen enttäuscht am Ende, auch wenn ich glaube, dass da starke Sequenzen und Folgen auf jeden Fall in der Staffel waren.
Ja, es finde ich auch, also es hat so viele gute Momente, aber der Erlös oder Ertrag ist halt jetzt so die Enttäuschung. Also ich habe zwar gerade gesagt, es würde für mich reichen mit den 8 Folgen, wenn man halt Sachen weggekürzt hätte, aber auch so, es fühlt sich an, als würden jetzt eigentlich noch mindestens eine, aber eigentlich eher 2 Folgen kommen.
Ja, und stattdessen kommen noch 2 Staffeln.
Und 2 Jahre mindestens.
2 Jahre Wartezeit, also die, vielleicht erstmal zur Beruhigung. Nächstes Jahr kommt Game of Thrones Content zurück mit einer neuen Serie, die heißt A Night of the Seven Kingdoms, basierend auf diesen Kurzgeschichten von George R. R. Martin, The Tales of
Dunk
and Egg. Genau, spielt wieder in einer anderen Ära. Und ist was ganz anderes vom Vibe her, hoffe ich mal, ausgehend von den Figuren, die da im Mittelpunkt stehen. Aber es werden nur 6 Folgen sein, das schon mal. Es wird ganz seltsam sein, irgendwie so eine Game of Thrones Serienkontinuität unterbrochen durch eine andere Serie. Das hat man noch gar nicht.
Mm-mm.
Und dann soll 2026 vermutlich, das ist die Schätzung, je nachdem wie viel in Zukunft noch gestreikt wird oder was auch immer noch in Hollywood passiert, die 3. Staffel von House of the Dragon zurückkehren. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein doppelter Rückschlag, ne? Nach dieser Staffel noch in 2 Jahre zu warten.
Ja, ich finde das geht einfach nicht. Also das ist, hört ihr mir zu, das geht nicht.
Verbot.
Ja, wirklich. Nee, aber es ist halt wirklich, es ist schon anstrengend. Und es ist ja auch in dieser Zeit, kommen ja auch noch ganz viele andere Serien, die man dann bestimmt auch guckt und mitverfolgt. Und dann ist die Staffel da und dann bist du erstmal wieder, warte mal, was ist da nochmal alles passiert? Und ich meine, ich gucke mir gerne Sachen dann nochmal an, aber ich mag es auch nicht, wenn das eigentlich so ein Muss ist für mich, um dann wieder reinzukommen. Und das ist ja auch einfach was, du hast so viele verschiedene Charaktere und dann sind die immer auf der Seite, dann betrügen die sich so und blibablu und dann musst du das alles, also ich möchte dann auch das alles wieder so wissen, wie ich es jetzt weiß und dafür muss ich es dann eigentlich nochmal gucken.
Ja, das ist bitter.
Ja, das ist so ein schweres Leben, Mensch.
Ja, das ist eben so die Art, wie jetzt Serien produziert werden. Wir haben einerseits so den Blockbuster-Anspruch, ich will richtig gute Drachen sehen und so weiter. Und andererseits will ich es aber auch sofort.
Ja, das stimmt natürlich. Das muss man auch dazu sagen, gerade mit Hinblick darauf, dass es in der dritten Staffel sehr viel passieren wird, sehr viel CGI nötig sein wird. Dann bin ich lieber froh, dass sie sich sagen, wir nehmen uns die Zeit. Aber dann erwarte ich halt auch was.
Gibt es etwas, das du für die dritte Staffel ändern würdest, wenn du da im Writers Room sitzen würdest?
Ich würde Kristen direkt umbringen. ja, ich weiß nicht. Ich finde, sie sind für meinen Geschmack teilweise zu sehr vom Buch weggegangen. Da würde ich vielleicht wieder mehr in so eine Richtung streuen. Und ansonsten zurück zu 10 Folgen gehen. Und du?
Ja, 10 Folgen und ich hoffe, dass sie die Schlachten nicht hintereinander weg irgendwie aberzählen. Also ich finde, es ist schon sinnvoll, so eine am Anfang ist ein Highlight, in der Mitte ist ein Highlight, am Ende ist ein Highlight-Struktur zu haben. Weil wie gesagt, ich hatte halt vorher Angst, dass die zweite Staffel so ein Schlachtenfest wird und das ist eigentlich nicht das, weswegen ich gerne in diese Welt abtauche, auch wenn ich natürlich Drachen liebe in der Serie. Vor allem, wenn sie ästhetisch ansprechend inszeniert werden, was hier nicht immer der Fall war. Aber immerhin waren die Fields da bei Rhaenys vor allem und bei Aemond und seiner Vhagar. Ansonsten schwer zu sagen. Ich möchte nie wieder einen Rückblick auf irgendwas, was mit Game of Thrones zu tun hat, in dieser Serie haben. Das ist so anstrengend, immer wieder diese The Prince That Was Promised-Geschichte hören zu müssen. Das ist ja auch nicht, das ist vielleicht nochmal als Kontext, das kommt in dem Buch auch nicht in diesem Kontext vor oder so, also in dieser fiktiven Geschichtsschreibung des Hauses Targaryen ist es nicht so, dass dann Viserys irgendwann mal zu seiner Tochter sagt, übrigens, irgendwann kommt Jon Snow.
Ich meine, das weiß der Historiker vielleicht einfach nicht, ne?
Ja, der war ja nicht dabei.
Aber so wie sie es jetzt in dieser Vision gezeigt haben, sagen sie ja eigentlich eher, dass Daenerys das ist, was ich noch viel schlimmer finde. So, nein, der Prinz ist Jon Snow. Egal, was ihr da am Ende versaut habt.
Mir ist das egal, weil ich mit dem Ende absolut zufrieden war. Dann doch, trotz allem, vor allem wie mit dem Nachtkönig umgegangen wurde, da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich mochte auch die lange Nacht. Und ich mochte auch das Ende von Danny und Jon, die es nicht besser verdient haben. Und nein, aber davon unabhängig, finde ich, ist diese Serie auf eigenen Beinen so stark, wenn sie wirklich zu ihren Höhepunkten aufläuft, dass sie keine Verbindung zu Game of Thrones braucht. Es wirkt immer wie so irgendein Exec, irgendjemand hat das so als Notiz bei den Drehbüchern oder so hinterlassen. Sonst verstehen die Zuschauer nicht, was das mit Game of Thrones zu tun hat. Nein, wir haben Drachen, wir haben absolut perfektes Westeros-Feeling, auch durch das Szenenbild, was so gut ist, auch wieder in dieser Staffel, so detailliert, so gelebt. Alle möglichen Fantasy-Serien, insbesondere The Witcher, können sich davon ein riesen Stück abschneiden, wie man Fantasy-Welten darstellt. Und dann kommt immer so wieder dieses überflüssige, ach, wisst ihr noch, wir gehören auch zum Game of Thrones-Universum. Und jetzt auch noch Dany im Finale.
Also, ja, das habe ich. Ich bin froh, dass sie ihr Gesicht nicht gezeigt haben. Aber das war auch für mich, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit den Leaks. Und da hatte ich schon ein bisschen reingelesen und da haben sie nämlich auch geschrieben, dass sie zu sehen ist. Und da weiß ich, was? Nein. Nein. Also da haben sie noch meiner Meinung nach gerade so die Kurve gekriegt, aber ich bin da voll bei dir. Also wir müssen nicht jedes Mal so, hä? Wisst ihr noch, Game of Thrones? Also die Serie funktioniert an sich und auch so, auch ohne diese starken Referenzen. Es ist immer noch der Eiserne Thron. Es sind immer noch Drachen und zwar Drachen, die so aussehen wie die von Game of Thrones. Also auch ohne, es gibt die Targaryens. Also da, wer sieht denn da nicht sofort Daenerys? Also das muss nicht so in your face sein, dass man sich trotzdem an Game of Thrones erinnert.
Dein Wort in Condels Ohr. hoffe ich.
Er hört jetzt hoffentlich zu.
Er hört und hoffentlich
Deutsch.
Streamgestöber, er spricht garantiert Deutsch. Er hat bestimmt eine KI, um seine Podcasts zu übersetzen.
Stimmt.
Ich glaube, durch das Finale wird die Staffel wahrscheinlich ein bisschen kontroverser besprochen werden. Deswegen meine Frage zum Abschluss als Fazit. Ist diese zweite Staffel von House of the Dragon eine Enttäuschung oder nicht? Ich kann mal gleich als erstes antworten, damit du Zeit hast, darüber nachzudenken und Game of Thrones Staffel 8 Vergleiche heraufzusehen. Nein, ich finde, sie hat größere Schwächen und trotzdem war ich insgesamt wieder begeistert, in diese Welt zurückgezogen zu werden. Ich hatte am Anfang Anlaufschwierigkeiten, weil ich eben nicht die letzte Staffel nochmal geschaut habe und dachte so, welcher ist jetzt der Lannister, der Rhaenyra angemacht hat und welcher ist der andere Lannister? Ach, egal, ich mag einfach beide, so in der Art. Die Lannisters liebe ich sowieso auch in Game of Thrones. Und sie hat mich dann doch wieder zurückgeholt in diese Welt. Ich bin gern dort geblieben, ich wäre gern länger dort geblieben, aber bin insgesamt doch zufrieden mit der zweiten Staffel von House of the Dragon. Deswegen würde ich sagen, keine Enttäuschung. Was hast du, Bea?
Ich sehe es auch nicht wirklich als Enttäuschung, weil dafür war ich viel zu gut unterhalten und sehe es ähnlich wie du, dass ich auch wirklich sehr gerne wieder zurückkam in die Welt. Und es gab trotzdem im Laufe der Staffel viele schöne und auch tolle Momente, jetzt nicht nur Folge 4, aber natürlich auch ganz klar. Das Ende ist für mich eine Enttäuschung, wie für viele wahrscheinlich. Und gerade eben mit Hinsicht auf 2 Jahre warten, dass es jetzt weitergeht. Und es ist nicht direkt ein Status quo, es ist ja sehr viel passiert. Aber irgendwo sind wir jetzt natürlich trotzdem wieder genau da, wo wir am Ende von Staffel 1 waren. Nichtsdestotrotz, der Weg dahin war größtenteils eigentlich ganz schön. Deswegen würde ich es nicht eine Enttäuschung nennen.
Da wisst ihr Bescheid. Ihr könnt uns gern euer Feedback zur House of the Dragon Staffel 2 schreiben an podcast@movieblood.de. Bea, wo bist du im Internet zu finden, wenn du nicht gerade bei dem Movieblood YouTube-Kanal über House of the Dragon und ich hoffe nicht Staffel 8 abbrandest?
Den Staffel 8 Brand, den bewahre ich mir noch, aber der wird kommen.
Nein.
Erst recht, weil Hardy das ja so toll findet und da vielleicht gehen wir einfach in den Boxkampf. Vielleicht geben wir euch einfach das. Aber ansonsten bin ich zu finden auf Social Media, Instagram und TikTok und ich glaube, das war's. Und da heiße ich The Beatrice Horseman.
Wisst ihr Bescheid?
Die beste Serie der Welt.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. ich bin auch bei Movieplot natürlich zu lesen, nicht bei YouTube größtenteils. Bei Letterboxd findet ihr mich als Jenny Jecke und bei Twitter als Jenny Jecke oder X, wie auch immer ihr das heutzutage nennt. Und ihr könnt auch meinen Podcast hören, der Wollmilchcast, den ich mit unserem Kollegen Matthias Hopf aufnehme. Da geht es aber ausschließlich um Filme. Und wenn ihr noch mehr zu House of the Dragon hören wollt von mir, dann könnt ihr die neueste Folge Nerd und Kultur oder jetzt nicht mehr die neueste, naja, egal. Die eine Folge Nerd und Kultur zur 7. Folge von House of the Dragon Staffel 2 hören, wo ich mit Marco, unserem lieben Kollegen Marco Risch, über House of the Dragon geschwärmt und gekrittelt habe.
Ich habe schon sehr viel Gutes gehört von der Folge, also von eurer Besprechung.
Ja, hoffe ich. Macht euch selbst ein Bild davon, folgt Bea, schaut auch auf jeden Fall Bea und Hardy bei Mulplot YouTube zu, abonniert den Kanal und abonniert natürlich Streamgestöber.
Oh ja.
Dann seid ihr, glaube ich, mit allem ausgestattet, was man so im Popkulturleben braucht. Wenn ihr den YouTube-Kanal von Movieplot habt und Streamgestöber und Movieplot-Artikel, Movieplot Supremacy, würde ich einfach mal sagen.
Ja, ich glaube, mehr braucht man nicht im Leben.
Gut, damit ist alles gesagt und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.